Und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Das ist Esra 3, Vers 11 aus der Geschichte, wo wir heute einen Teil davon werden hören. Mit dem Vers begrüße ich euch herzlich zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid, über Gemeinschaft miteinander und auch, dass wir das Wort Gottes auch hören dürfen. Also nachdem der Grund für den Tempel gelegt worden ist, hat das beim Volk Israel eben einen Lobgesang ausgelöst. Also Israel hat Gott dafür gelobt, dass er gütig ist, dass seine Gnade ewig währt. Und das ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, auch wenn wir Gemeinde bauen, wie unser Herr ist, vor allem eben seine Güte und seine Gnade. Und so wollen wir den Gottesdienst dann mit einem Loblied anfangen, mit dem Lied 179, Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, ich möchte mit uns beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass wir dich loben dürfen, dass wir so viel Grund haben, auch dich zu loben, wer du bist und was du auch da hast in unserem Leben. Und wie vergesslich sind wir immer wieder, dass wir ja, so schnell vergessen, auch was du Gutes da hast, auch in meinem Leben, in unserem Leben. Und ja, hilf uns immer wieder, uns daran zu erinnern und dir auch mit Lob zu antworten für das, was du bist und für das, was du gewirkt hast in unserem Leben. Danke auch für den Morgen, für den Gottesdienst, dass wir dürfen in dein Wort schauen dürfen. Danke für die Geschichte, die du für uns parat hast, die wir daraus lernen dürfen. Wir wollen dich bitten, dass vom Jüngsten bis zum Ältesten jedes etwas mitnehmen aus der Predigt am heutigen Morgen, dass wir unsere Herzen ansprechen und ausrichten auf dich. Schenke dem Lukas das Gelingen in dem, was er uns weitergeben wird. Segne du ihn und stärke du ihn auch für den Dienst an deinem Wort. Wir wollen dir bitten, für die, die nicht da sind heute Morgen, dass du auch sie einfach stärkst und ermutigst. Wir bitten um deine Stärkung am äußeren und am inneren Mensch, ja, dass du ihnen auch wohl tust heute. Amen. Wir haben am letzten Sonntag sehr ein schönes Lied miteinander gelernt. Es ist um unsere Rettung gegangen und um die Folge davon. Wir wollen es heute nochmal singen. Ich finde das immer gut, wenn man ein neues Lied gerade zweimal singt. Dann kann man es ein bisschen besser lernen. Das Lied 131. Ich singe gern von Christi Sieg. Ja, wir wollen als nächstes noch zwei Lieder singen, die eine Einladung zum Glauben beinhalten. Zuerst das kurze und schöne Lied 24, der Herr ruft allen Menschen. Dann singen wir gerade noch das Lied 109. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Das Lied ist eigentlich Konsequenz davon, wenn wir den Herr als unseren Hirt anerkennen, wenn wir sagen, ja, ich will die Einladung annehmen, das Schäfli von seiner Herz sein. Dann kommt als nächstes der Schritt, der Herr Jesus, der uns fragt, bist du ganz für mich bereit? Also wenn wir singen, das Lied 109. Ja, wir haben gelesen, dass das Volk Israel nach der Grundsteinlegung vom Tempel einen Wechselgesang angestimmt hat. Und das ist eben gut, wenn wir beim Bau vom Haus Gottes immer wieder innehalten, auch heute, das Haus Gottes ist gemeint, und wenn wir daran bauen, dass wir immer wieder mal einen Moment ruhig werden und Gott loben für seine Güte und für seine Gnade, die auch wir immer wieder erleben dürfen. Und der Wechselgesang, den Israel gesungen hat, das könnte der Psalm 136 gewesen sein. Ich möchte den Psalm mit uns gerade als Wechselgesang lesen. Wir stehen doch auf dazu, schlagen die Bibel auf. Psalm 136. Ist ganz einfach. Ich lese uns jeweils den ersten Teil vom Psalm, vom Vers vor. Und wir würden dann miteinander alle zusammen den zweiten Teil der Verse jeweils lesen. Und wir werden schnell merken, der zweite Teil des Vers, der tönt immer etwa gleich. Und gleich ist er so wichtig. Also Psalm 136, ich lese immer den ersten Teil und dann würden wir miteinander den zweiten Teil als Antwort geben. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Lichter machte, denn seine Gnade währt ewiglich. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, denn seine Gnade währt ewiglich. Den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Ägypter schlug an ihren Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewiglich. Und Israel aus ihrer Mitte führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, denn seine Gnade währt ewiglich. Der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt, denn seine Gnade währt ewiglich. Und Israel mitten hindurch führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte, denn seine Gnade währt ewiglich. Der sein Volk durch die Wüste führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Könige schlug, denn seine Gnade währt ewiglich. Und mächtige Könige tötete, denn seine Gnade währt ewiglich. Sihon, den König der Amoriter, denn seine Gnade währt ewiglich. Og, den König von Baschan, denn seine Gnade währt ewiglich. Und ihr Land als Erbe gab, denn seine Gnade währt ewiglich. Als Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Gnade währt ewiglich. Der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade währt ewiglich. Und uns unseren Feinden entriss, denn seine Gnade währt ewiglich. Der allem Fleisch Speise gibt, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade währt ewiglich. Wir bleiben gerade stehen und singen noch vom Lied 21, gerade a cappella. Danket dem Herrn die ersten zwei Strophen. Ja, wir nehmen wieder Platz. Das Thema von dem Psalm ist ja Gottes Gnade. Gnade ist eine unverdiente, übers erwartete Mass rausgehende Freundlichkeit und Zuneigung. Also das grösste Mass an Liebe, das man jemandem mitgeben kann. Und das Übermass an Gnade, das gilt nicht nur kurzfristig für einen kleinen Moment, sondern in alle Ewigkeit ohne Ende. Das ist das Mass der Gnade, das Gott uns schenkt. Also ein überflüssendes Mass über alle Zeitschranken raus. Und die Gnade eben, das ist ein Ausdruck von grosser Liebe. Wir haben es gelesen im Psalm, sie ist erkennbar an der Schöpfung, also an der Versorgung, die wir auch überkommen durch die Schöpfung, aber auch an Gottes Handeln, an seinem Volk. Damals an Israel, heute auch in der Gemeinde. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wie unser Gott uns rettet und uns in allen Situationen geholfen hat. Das hat Israel gemacht. Sie haben innegehalten für einen Moment inmitten vom Tempelbau und haben Gott gelobt dafür. Und ich habe gedacht, es ist wichtig, dass wir das auch machen. Dass wir so handeln beim Gemeindebau, uns daran erinnern, was Gott uns Gutes gemacht hat. Ja, und wie er uns gnädig ist. Er ist unser Retter. Er ist unser Beschützer, er ist unser Helfer, er ist unser Führer. Er trägt uns durch schwierige Zeiten, er schenkt uns den Sieg, er macht uns zu seinen Erben. Das sind alles Punkte, die Israel gesehen hat, die für uns auch gelten. Ja, nehmen wir doch auch das Wort mit. Ja, jetzt wollen wir noch ein eher neues, aber sehr schönes Lied auch miteinander lernen. Das ist das Lied 190. Das Lied redet davon, wie es ist, mit dem Herr Jesus verbunden zu sein, in Freude und auch in schwierigen Zeiten. Ich möchte uns mindestens mal die ersten zwei Strophen vorlesen und dann hören wir mal die Melodie. Vielleicht kennt es der eine oder andere mit einer anderen Melodie. Zu dem Lied gibt es verschiedene Melodien, aber darum ist es gut, wenn man es dann mal hört. Ich lese zuerst die ersten zwei Strophen. Mit dir, o Herr, verbunden, fühle ich mich nie allein. Mir bleibt zu allen Stunden dein tröstlich Nahesein. In frohen, lichten Tagen, auf blumenreicher Bahn, darf ich mein Glück dir sagen, und du nimmst teil daran. Doch wenn die Wunden brennen, der Pfad voll Dornen ist, dann lernt man erst erkennen, wie stark und treu du bist. Du kannst den Schmerz verstehen, den keiner sonst versteht. Du kannst die Wunde sehen, die jedem Blick entgeht. Ja, vielleicht können wir mal die Melodie hören, dann würden wir singen und nachher freuen wir uns dann, wenn wir die Predigt auch hören dürfen.
Ja, ich freue mich auf den Teil, den wir zusammen anschauen dürfen. Ob es, wenn ich ganz ehrlich bin, eine rechte Herausforderung war, auch für die Vorbereitung. Mit allen Umständen, ich habe es nicht geschafft, ein Blatt noch zu machen. Aber auch eine Herausforderung war es rein vom Thema her. Und ja, ich möchte noch beten um Konzentration und seine Hilfe. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich haben dürfen. Dass du bist wie ein Zufluchtsort. Wie wenn man auf freiem Land ist, überall sitzen Gefahren und finden. Und dann sieht man einen festen Turm, eine starke Burg und kann fliehen zu dir. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns bist, für jedes Einzelne. Ein Zufluchtsort, ein Bergungsort, zu Zeiten vom Sturm und von den Angriffen. Wir danken dir, Herr, dass du in allem überaus treu bist. Und wir haben alle Grund, weiter das innerlich zu sagen und uns bewusst zu sein, was wir jetzt so manchmal gelesen haben. Denn seine Gnade wird ewiglich. Den ganzen Tag, Herr, soll das hallen in unserem Bewusstsein, dass deine Gnade ewig ist und dass sie da ist. Und dass du sie gern gibst, jedem, der zu dir kommt, der zu dir flieht, der dich liebt, Herr Jesus. Wir danken dir. Wir danken dir auch für die Geschichte von deinem Volk. Herr, sie ist durch und durch erschütternd. Aber darüber steht die Wahrheit. Denn seine Gnade wird ewiglich. Öffne du unsere Herzen. Herr, hilf uns, dass wir können dein Wesen sehen, auch gerade im Handeln mit dem Volk, im Handeln mit uns selber, Herr. Ich danke dir dafür. Stärk du es jedes. Hilf bis gnädig, Herr. Führ und leid du. Amen. Amen. Ja, dieser Zeitabschnitt, den wir zusammen betrachten möchten, ist ja nur ein kurzer Ausschnitt eben aus der Geschichte Israels, wenn wir jetzt heute diesen ersten Teil des Buches Esra zusammenfassen wollen. Ich möchte zur Einleitung auch noch 3-4 Verse aus einem Psalm vorlesen. Es könnte nicht passender sein, was König David da festgehalten hat. Psalm 103, 1-4. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Wisst ihr, was dafür das eigentliche Wort ist? Von der Hölle erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist ein passender Überblick über die Geschichte Israels und über deine und meine Lebensgeschichte. Diesen Zeitabschnitt vom Volk Israel, den wir heute uns anhören wollen, ist ein wichtiger Abschnitt. Die Geschichte des Volkes Israel ist ja zum größten Teil wie ein Bilderbuch. Aber was für ein Bilderbuch? Mit den unterschiedlichsten Szenen. Aber im Gesamten kann man sagen, zum größten Teil ist es wie ein Bilderbuch mit lauter traurigen, schockierenden Kapiteln und Katastrophen. Warum das? Weil es schlussendlich das Bilderbuch über das Wesen des Menschen ist. Über unsere Natur. Darüber, was aus dem von Gott in seinem Bild geschaffenen Menschen geworden ist. Nachdem er sich von Satan hat verführen lassen, gegen Gott zu sündigen und zu rebellieren. Und so zog in diesem Moment die Sünde ein in die Natur des Menschen. Und zwar das Wesen und Abbild Satans. Übrigens, sich der Sünde zu öffnen, war eine freie Entscheidung der Menschen. Eine freie Entscheidung. Weil er die Fähigkeit hatte, sich frei zu entscheiden. Weil er ja ursprünglich im Bild Gottes gemacht war. Nun hat Gott Israel aus allen Völkern der Menschheit heraus erwählt als sein Volk. Eben das Volk Gottes. Zu seinem besonderen Eigentum. Das heißt, anders übersetzt, ausgesondert für Gott. Und wie heißt das noch einmal mit einem anderen Ausdruck? Ausgesondert für Gott. Heilig. Heilig bedeutet ausgesondert sein für Gott. Das hat nichts mit meinen Fähigkeiten, null und nichts mit meinem Charakter oder Fähigkeiten zu tun. Ich bin ausgesondert für Gott. Darum bin ich heilig. Und darum war es ein heiliges Volk Gottes. Für Gott ausgesondert. Ja, warum hat Gott Israel erwählt? Es ist klar, weil dieses Volk größer und stärker und edler war als die anderen Völker, nicht wahr? Nein, es ist nicht wahr. Es ist total unwahr. Die Wahrheit ist, dass Gott über sein Volk sagt, Sie seien das Geringste unter allen Völkern. Das Geringste. 5. Mose 7, 7. Nein, er hat sie erwählt, weil es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund. Und dieser Grund hat schlussendlich nichts mit Vernunft, kaum etwas mit Vernunft zu tun. Er hat sie erwählt, weil er sie liebte. Weil er sie liebte. Gott liebt alle Menschen. Alle Menschen. Hat er das nicht bewiesen? Indem der Sohn Gottes, Jesus Christus, für jeden Menschen gestorben ist. Damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, aus der Sünde und aus dem ewigen Tod herausgerettet zu werden. Vor dem Feuer der Hölle bewahrt zu werden. Jeder Mensch nämlich, der vor Gott mit seinem ganzen Ego kapituliert, Buße tut und fortan ihm, dem Herrn Jesus Christus, nachfolgt. Wisst ihr, was Nachfolge ist? Was die Bibel unter Nachfolge Jesu Christi versteht? Verschiedenes, aber wenn man es zusammenfügt, kommt es auf die folgende Formulierung hinaus. Nachfolge Jesu heißt für mich, in mir selber bin ich zerbrochen und zerschlagen. Das heißt Nachfolge Jesu Christi. Also, Gott liebt alle Menschen. Aber er wollte ein geringes Volk zu seinem besonderen Eigentum erwählen, um für alle Menschen sichtbar an diesem Volk exemplarisch seine große Liebe, Geduld, Gnade und Treue zu zeigen, zu beweisen, dass er ihnen Verheißungen und Versprechen gibt und jedes einzelne Versprechen einhalten und jede Verheißung erfüllt wird. Dafür hat er Israel zu seinem Volk erwählt. Oder wie er sogar sagt, zu seiner Ehefrau. Ich habe Israel zur Frau genommen. Und deshalb hat er Israel im Vergleich zu den anderen Völkern so bevorzugt behandelt. Gerade deshalb ist es so schockierend, die Geschichte Israels zu lesen. Und genau deshalb werden wir praktisch immer, wenn wir das Bilderbuch der Geschichte Israels öffnen, innerlich erschüttert werden darüber, wie die Realität wirklich war unter dem Volk Gottes. Wie böse, rebellisch und ungehorsam gegen Gott die Israeliten waren. Wie unbeständig in ihrer Reue und in ihren guten Vorsätzen und Bekehrungen. Wie unbeständig. Nun, es ist die Realität der menschlichen Natur, deines und meines Wesens. Wir wollen also einen Zeitabschnitt Israels aus dem Buch Esra anschauen. Das Buch beginnt im Jahr 538 vor Christus. Und zusammen mit dem Buch Nehemia, in der jüdischen Bibel ist ja das ein Buch, Esra, Nehemia, und dauert eben zusammen mit Nehemia, berichtet es bis ins Jahr 420. 538 bis 420, also ungefähr über 120 Jahre Geschichte Israels wird uns hier gezeigt. Die Ausgangslage zu dieser Epoche war sehr tragisch. Was meine ich? Das, was vorher geschehen war, war überaus tragisch. Warum waren sie dort, wo sie waren? Das meine ich damit. Und am besten ist diese Ausgangslage beschrieben, in welchem Buch wohl? Ja, im Buch Jeremia. Dieses Buch des weinenden Propheten. Jeremia lebte, prophezeite und diente Gott bis circa in das Jahr 582. Und wie gesagt, unsere Stelle beginnt 538. Und zwar wirkte Jeremia unter den letzten fünf Königen von Juda. Und er wirkte während ziemlich genau 50 Jahren. 50 Jahre hat dieser Prophet gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und musste immer wieder, er brach zusammen, er war total überlastet. Er hielt es kaum mehr aus. Immer und immer wieder musste er Gottes Botschaft weitergeben. 50 Jahre lang. Und unter anderem musste er den Eliten und dem Volk eine Gerichtsandrohung um die andere, eine Warnung um die andere überbringen. Er war wohl sehr beliebt, der Mann im Volk, nicht wahr? Und dabei wurden die Reaktionen, ihre Reaktionen auf die Botschaften Jeremias immer bösartiger und verdorbener. Gegen Jeremia und damit gegen Gott selber. Anstatt, dass sie umkehren würden, Buße tun, Gott sich unterwerfen, ihm gehorsamer geworden wären. Bis auf einen winzig kleinen Überrest haben sie sich nicht warnen lassen, nicht Buße getan, um zu ihrem Gott umzukehren, sondern haben ihr egoistisches und sündiges Leben weitergelebt, wie wenn nichts Besonderes wäre, wie wenn keine Gerichtskatastrophe unmittelbar bevorstehen würde. Kommt uns das nicht sehr bekannt vor? Sehr bekannt vor. Ja, Gott sei Dank, wir dürfen einige wenige kennen als große Vorbilder aus diesem winzig kleinen Überrest. Wenn wir an Daniel denken und seine vier Freunde. Wenn wir an Hesekiel denken. Aber dann brach das Gericht über sie herein. Genau wie von Jeremia vorausgesagt. Wie sollte es auch anders sein? Und es wird wieder so sein. Dann wird es hereinbrechen. Genau wie vorhergesagt. Ihr ganzes Land wurde von den Babyloniern zu einem Trümmerhaufen gemacht. Jerusalem bis auf die Grundmauern niedergebrannt und zerstört. Tausende starben, verhungerten, wurden umgebracht. Ein großer Teil wurde in drei Etappen gefangen, verschleppt nach Babel. Wer waren sie? Sie waren das Volk Gottes. Ist ihr das Volk Gottes? Diese drei Etappen, 605, wo Daniel mit verschleppt wurde, und seine Freunde. 597, wo wahrscheinlich Hesekiel mitverschleppt wurde nach Babel. Und dann zuletzt 586 mit der vollständigen Beraubung und Zerstörung des Tempels Salomos in Jerusalem. Auch jetzt ist wieder Gott da mit seiner ganzen Gnade und Erbarmen und erfüllt alle seine Versprechen und Verheißungen. Durch Jesaja, 100 Jahre vor Jeremia schon. Und durch Jeremia selber hat er ja vorausgesagt, dass die Gefangenschaft in Babel nach 70 Jahren beendet wird. Und vorausgesagt, dass der heidnische König selber den Befehl geben wird, zurückzukehren. Stellen wir uns vor, Gottes Volk, Gefangene eines heidnischen Königs, eines Königreiches, das auch durch die ganze Bibel hindurch als Inbegriff der Bosheit und Abgefallenheit und Verdorbenheit gilt. Und einer dieser Könige selber gibt den Befehl, zurückzukehren, da auf dem ersten Bild. Er war König des damaligen Weltreiches, Babylon. Und er erließ den Befehl, dass die Juden wieder in ihr Land zurückkehren können. Entschuldigung, mittlerweile war es natürlich nicht mehr Babylon, sondern besiegt worden von den Medo-Persen, wie Gott das auch angekündigt hat. Dass nach diesen 70 Jahren auch das Babylon zerstört und besiegt werden wird von einem anderen Volk, Medo-Persien. Und der persische König, dieser gewaltig mächtige Mann, erließ diesen Befehl. Jesaja hat 150 Jahre vorher sogar schon den Namen dieses Königs genannt. König Kores oder Kyros von Persien. Und genau so ist es gekommen. Und das Buch Esra beginnt mit diesem Bericht. Ich lese in Esra 1. Und im ersten Jahr des Kyros, das war das Jahr 538 vor Christus, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh, sowie mit freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Was für ein Befehl von einem heidnischen Herrscher, der sagt, Gott hat mich beauftragt, seinen Tempel zu bauen, dem Volk Gottes. Diese Tatsache alleine drückt das schwergewichtige Gericht Gottes über seinem Volk an. Diese Tatsache alleine. Dann steht weiter, da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf. Und die Priester und Leviten, jeder dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außer dem, was sie alles freiwillig gaben. Und dann wird beschrieben, dass auch der König Kyros alle geraubten Geräte aus dem Tempel einsammeln ließ, genau deklarieren ließ, um ihnen sie mitzugeben. 5.400 goldene und silberne Geräte, Tonnen und Tonnen von Gold und Silber. Puh. Zwei Männer sollten die Rückkehrer anführen. Zum ersten Serubbabel. Das heißt auf Deutsch so viel wie Spross Babels oder in Babel entstanden. Oder man könnte auch sagen, gesegnet in Babel. Serubbabel. Er war ein Nachkomme Davids, der also die Königslinie fortsetzte. Und damit war er ein Vorfahre des Herrn Jesus Christus nach seiner menschlichen Abstammung. Das war der erste. Und der zweite war Jeschua, ein Priester. Und er wurde berufen als erster Hohenpriester nach Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft in Jerusalem. Und nun ereignet sich bereits wieder etwas sehr Trauriges unter diesen Menschen, in diesem Volk Gottes. Der Liederdichter von Psalm 137, wahrscheinlich ist es ja David. Er hat Folgendes geschrieben, prophetisch, aber auch warnend und eindringlich. Hört mal zu. An den Strömen Babels saßen wir und weinten. Wenn wir an Zion gedachten, an den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen, und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dein Jerusalem, so erlahme meine Rechte. So soll meine rechte Hand gelähmt bleiben, heißt das. Und noch weitere ähnliche Androhungen, schreibt er dann. Er hat prophetisch vorausgesagt, der David, dass die Juden gefangen in Babel sitzen und weinen werden, wenn sie an Zion, also an den Tempelberg und an Jerusalem dachten. Vergesse ich dein Jerusalem, so soll meine Rechte gelähmt werden. Aber genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Nur ein kleiner Teil der verschleppten Juden, nur circa 50.000, das war ein kleiner Teil, gehorchte der Aufforderung von Kyros und damit eigentlich dem Befehl Gottes. Einige konnten vielleicht nicht gehorchen, weil sie zu alt oder behindert waren. Es war doch immerhin ein Fußmarsch, auf der Karte dort kann man es sehen, ein Fußmarsch von 1400 Kilometern, die etwa mindestens 4 Monate in Anspruch nahm, wahrscheinlich deutlich länger mit diesem großen Tross. Oder vielleicht auch konnten sie nicht, weil sie als Staatsangestellte ihre Aufgaben am persischen Königshof hatten, wie zum Beispiel der über 80-jährige Prophet Daniel. Aber ein großer Teil wollte nicht nach Jerusalem zurückkehren und nach Juda in die Trümmer, um aufbauen zu helfen. Sie liebten Babel, seine Götter, sein Leben in der Welt, in der Sünde, in der Gottesferne, das Volk Gottes. Zum Beispiel kehrten nur die Nachkommen von 4 der 24 Priesterabteilungen zurück. Von den Priestern, die Vorbilder sein sollten. Gott hat die Rückkehrer detailliert für alle Ewigkeit festgehalten, aufführen lassen. Kapitel 2 des Buches Esra. Aber eben auch nicht nur diese 50.000, auch ein riesiger Reichtum kehrte zurück nach Jerusalem. Bestehend aus dem persönlichen Besitz der Leute, aus Geschenken und Gaben der persischen Nachbarn und alle aus dem Tempel gestohlenen Geräte, wie gesagt, nur Silber und Gold, viele, viele Tonnen. Nebst all dem anderen Material, Kleider, edelste Kleider, Priestergewänder und so weiter und so fort. Im Jahr 537, also der Erlass ging 538, im Jahr 537 kamen sie an in Juda und in Jerusalem. Etwa so sah es aus. Und sie bezogen ihre zerstörten Städte und Dörfer, beziehungsweise diejenigen ihrer Vorfahren. Sicher waren einige fremde, nicht-jüdische Menschen, zum Beispiel Samariter, dort eingezogen und hatten wieder einen Teil aufgebaut. Aber ganz sicher mussten die Juden bei Null anfangen. Bei Null. Aber etwas vom Ersten, was sie taten, unter der Führung von Jeschua und Zerubabel war, dass sie den Brandopferaltar wieder aufbauten, damit sie sofort ihrem Gott Jahwe opfern könnten. Es kam nämlich der 7. Monat des Jahres und da wollten sie bereits das Laubhüttenfest abhalten können. Im Kapitel 3 wird das beschrieben. Von Anfang an wurden sie dabei von ihren neuen Nachbarn aus den umliegenden Völkern bedroht. Und sie waren voller Angst. Sie waren belastet. Von Angst steht. Belastet von Angst. Im zweiten Jahr nach der Rückkehr, also 536 vor Christus, organisierten dann Jeschua und Zerubabel die Arbeit zum Wiederaufbau des Tempels. Und zwar steht in großer Einheit, kamen sie zusammen. Alle Männer, die dabei mithalfen. Wie ein Mann, steht zweimal im Kapitel 3. Wie ein Mann, in großer Einheit, begannen sie die Arbeit. Mit genau organisierter Aufsicht über die Bauleute. König Kyros selber hatte veranlasst, dass sie auch wieder aus Sidon und Tyros Baumaterial beziehen konnten, wie schon Salomo für seinen majestätischen, gewaltigen Tempel. Und so kamen sie sehr gut voran. Und bald schon war das Fundament des neuen Tempels gelegt. Und dies ermutigte die Rückkehrer ganz gewaltig und erfüllte sie mit großer Freude. Wir haben den Vers schon gehört, Esra 3, Vers 11. Und sie stimmten einen Wechselgesang an. Mit Trompeteninstrumenten, wie David das ja geboten hatte. Und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so freundlich ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber, es gab wieder ein Aber. Ich lese Vers 12 und 13. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienoberhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben, so dass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, so dass man den Schall weit herum hörte. Man konnte offenbar nicht unterscheiden. Wird geschrien vor lauter Freude oder vor lauter Traurigkeit und Enttäuschung? Es scheint nämlich nicht so, dass die alten Rückkehrer, die den alten Tempel kannten, dass diese alten Rückkehrer über sich selber weinten und über ihre Sünde, die diesen majestätischen und riesigen Tempel Salomos zerstört hatte. Denn wer hat den Tempel Salomos zerstört? Es war nicht Gott. Und es war nicht Nebukadnezar eigentlich und seine Armee. Es war ihre Sünde und Rebellion gegen Gott, gegen ihren Gott mit all seiner Gnade und Güte. Sondern es scheint hochwahrscheinlich, dass sie weinten und schrien aus Enttäuschung, dass dieser neue Tempel nicht so groß wie der frühere würde. Das können wir auch mit Sicherheit so folgen, weil Haggai darüber berichtet. Der Prophet Haggai, der unter ihnen wirkte, zusammen mit Zacharia in dieser Zeit. Und der das offenbarte und sagte, der Neue erschien ihnen wie nichts in ihren Augen. Haggai 2, Vers 3. Jetzt denken wir kurz zurück an Jeremia, an seine Aufrufe zur Buße und zur Umkehr zu Gott, was nicht erfolgt war. So dass Gott sein Land zerstören musste, wie er es vorausgesagt hat, und das Volk in die Gefangenschaft in Babel dort landete. Ja, wann, bitte, wann hatten diese alten Priester und Leviten und Familienoberhäupter denn aufrichtig Buße getan vor Gott und ihre hochmütige Rebellion und Sünde von damals bekannt und die Gnade Gottes um Vergebung angefleht? Wann? Warum weinten sie nicht über sich selber und ihre Verdorbenheit vor Gott? Derjenige, der es nach menschlichem Ermessen am wenigsten nötig gehabt hätte, über die eigene Sünde zu klagen, er tat es. Wer war das? Jeremia. Jeremia, schlagen wir doch auf, Klagelieder 3. Klagelieder 3, Vers 39 bis 42. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Und dann ruft er uns auf dazu. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Da hast du nicht vergeben. Und so wird dieser Vers dort in Esra 3, Vers 13, wo das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. So wird dieser Vers zu einer sehr treffenden Beschreibung über das Wesen des Volkes Israels und damit über die gefallene Natur des Menschen im Allgemeinen. Ein lautes Schreien vor Freude über Gottes Freundlichkeit und Gnade, vermischt mit empörter Klage und verletztem Stolz des rebellischen menschlichen Egos. Wie treffend, was sie da von sich gaben, das Volk Israel. In Esra 4 treten nun die Feinde Judas so richtig in Aktion. Offenbar stammten sie aus der Gegend des ehemaligen Nordreiches, aus Samaria. Und sie wenden eine klassische Methode Satans an, nämlich die Methode des Verführens und Vortäuschens. Esra 4, 2b. Sie sagen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen. Gleich wie ihr opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hier angesiedelt hat. Klingt dies nicht sehr sympathisch, fromm, religiös? Die Wahrheit ist, dass sie den Gott Israels zu einem ihrer vielen Götzen degradiert hatten und dass sie ein moralisch korruptes Leben lebten. Das war die Wahrheit. Aber die Religion sieht das ganz anders. Das ist heute kein bisschen anders. Der Mensch braucht ihm Religion und versucht, sich selber zu verbessern. Es spielt keine Rolle, ob das eine hinduistische Religion ist oder ob es eine jüdische Religion ist oder ob es die christliche Religion ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Sich selber verbessern. Unmöglich. Es braucht neues Leben. Es braucht das Leben aus Gott in dir und mir, wenn wir gerettet werden wollen. Es braucht keine äußere Religion. Vergiss es. Es bringt nichts. Und mit scharfem geistlichem Unterscheidungsvermögen antworteten ihnen Zerubabel und Jeschua, ganz im Gegensatz zu den meisten heutigen geistlichen Leitern in Kirchen und Gemeinden. Vers 3. Sie sagten ihnen: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Und Paulus sagt den Gläubigen in Korinth: Zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Was hat denn Christus und Belial gemeinsam? Die Ungerechtigkeit mit der Gerechtigkeit. Was hat der Tempel Satans gemeinsam mit dem Tempel Gottes? Und ihr seid Tempel des lebendigen Gottes. Danach wandten sie die nächste Methodik Satans an. In Vers 4. Da suchte das Volk im Land die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Die Entmutigung. Wie gut kenne ich das? Wie gut kennen die meisten von uns das? Entmutigung durch äußere Umstände, Widerlichkeiten, Angriffe. Komm, es hat keinen Sinn, gib doch auf. Hör doch auf, nimm es nicht so ernst. Und danach kam gleich die nächste satanische Methode. Ab Vers 5. Bis eigentlich fast zum Ende des Kapitels. Es ist die Methodik der Propaganda. Kennen wir das? Der Propaganda und der Anklage bis hin zur völlig falschen und verdrehten Anklage, eben zur Verleumdung. Und tatsächlich, sie hatten Erfolg. Und die Rückkehrer gaben den Tempelbau im gleichen Jahr wieder auf. Wieder auf. Sie richteten sich für die nächsten 16 Jahre ihr eigenes bequemes Leben ein. Und bauten sich prunkvolle Häuser. Wir wissen, welchen Reichtum sie mitbrachten. Prophet Haggai spricht so deutlich darüber zu ihnen, wie auch Sacharja. Und das führt dazu, dass sie umkehren, insbesondere der Zerubabel und Jeschua. Denn sie trifft die größte Schuld als Leiter. Aber sie ließen sich wieder erwecken. Und 16 Jahre später bauten sie weiter. Und innerhalb von 4 Jahren war der Tempel fertig gebaut. Kapitel 5 bis 6 dann. Aber auch nachdem sie so nach kurzer Zeit aufgaben, da bedrängten ihre Feinde sie weiter. Und sie schrieben sogar eine Anklagebriefe an zwei Nachfolgekönige des Kyros. Und da lese ich nur vor aus einem Brief, Vers 12, Kapitel 4, Vers 12. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen. Und weiter im Vers 15. Du sollst wissen, König, damit man im Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche, dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeiten finden, die Perser waren sehr gebildet, hatten große Bibliotheken und Geschichtsbücher. Dann wirst du darin finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt war und für die Könige und Provinzen schädlich gewesen ist, dass man sie seit den ältesten Zeiten, dass seit ältesten Zeiten dort Aufstände verübt werden, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Solche Anklagen richteten sie an den persischen König. Und wisst ihr was? Sie hatten Recht mit ihrer Anklage. Sie hatten Recht. Jerusalem war und Jerusalem ist eine aufrührerische, das heißt gegen Gott rebellierende und böse Stadt. Gottes Absicht mit Israel war, als er es zu seinem Volk erwählte, dass es ein Segen sein sollte für die ganze Erde, für alle Völker. Stattdessen wurde es zum Fluch für alle Länder. Oh, wie viele Stellen könnten wir lesen, Jeremia 32 zum Beispiel, wo Gott das ausdrückt. Diesen Vers muss ich noch lesen. Es ist schier unglaublich, Jeremia 32, was Gott über sein Volk sagt. 32, Vers 30. Denn die Kinder Israels und die Kinder Judas haben von Jugend auf immer nur getan, was böse war in meinen Augen. Ja, die Kinder Israels haben mich immer nur erzürnt durch das Tun ihrer Hände, spricht der Herr. Denn diese Stadt hat mich immer nur zum Zorn und Grimm gereizt. Von dem Tag an, da man sie baute, bis zu diesem Tag, so dass ich sie von meinem Angesicht hinwegtun will, wegen all ihrer Bosheit. 1. Mose 6, Vers 5 dort, sagt Gott über die Menschen, denn ihr Sinnen und Trachten ist alle Zeit nur böse. Offenbarung 11, Vers 8 könnten wir noch lesen, über die beiden Zeugen, die dann umgebracht werden. Und sie liegen auf den Straßen, sichtbar. Und dann wird diese Stadt benannt. Auf den Straßen der großen Stadt, die im geistlichen Sinne Gomorra ist und Ägypten ist, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Es ist Jerusalem gemeint. Es ist Jerusalem gemeint. Aber trotzdem kann diese völlig berechtigte und von Gott bestätigte Anklage gegen Israel bzw. die Juden hier in Esra 4 Gottes unfassbare Gnade, Treue und Liebe zu seinem Volk und auch seinen Plan mit seinem Volk nicht außer Kraft setzen. Verstehen wir die Tragweite dieser Tatsache? Erkennen wir, dass wir mit der Geschichte Israels das wahre Wesen unseres Gottes besser und besser erkennen können. Wenn es das täte, all seine Verheißungen und Plan außer Kraft gesetzt hätte, dieses Verhalten Israels, so hätten auch wir keine Chance auf Rettung und Vergebung all unserer Sünde, alles Stolzes und Rebellion gegen Gott. Und wie genau trifft doch die Prophetie von Sacharja zu für das Volk Israel? Damit möchte ich zum Schluss kommen. Sacharja 3,9, also der Prophet, der zusammen mit Haggai, dem Volk, den Rückkehrenden, diente und prophezeite. Und da hat er diese Vision der Sacharja in Kapitel 3. Und er, gemeint ist der Herr, ließ mich, gemeint ist Sacharja, und der Herr ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen. Wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser, gemeint ist Jeschua, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Das ist unser Gott. Das ist die Situation Israels. Das ist unsere Situation, ihr Lieben. Das ist meine Situation. Der Hohepriester Jeschua repräsentiert den gläubigen Überrest Israels und die Gläubigen des Gemeindezeitalters, uns. Wir sind wie Brandscheite aus dem Feuer gerissen. Jesaja sagt im Kapitel 64, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein erbärmliches, wie ein unreines Kleid. Eigentlich heißt es wie erbärmliche Lumpen. Unsere eigene Gerechtigkeit, unser eigenes Ego, unsere eigene Kraft, wie erbärmliche Lumpen. Und dann in Jesaja 61, da jubiliert der Prophet: Ich freue mich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Versteht ihr? Alle, die ihren wahren Zustand vor Gott erkannt haben, ihr durch und durch verdorbenes Wesen, die vor Gott kapitulierten, sich demütigten und Gott um seine Gnade angefleht haben, wurden angetan mit dem Festkleid Jesu Christi, dem Kleid seiner eigenen Gerechtigkeit. Und in diesem Kleid kannst du überall auftreten, vor dem Thron des lebendigen Gottes. Das ist nicht nur die wichtigste Lektion des Buches Esra. Es ist die wichtigste Lektion der ganzen Bibel. Lasst uns noch einmal Psalm 103 aufschlagen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben, von der Hölle erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wenn wir einen Lernvers anführen möchten, dann bitte nehmt doch diese ersten vier Verse. Oder wenn es auch nur Verse 2 und 3 oder 2 bis 4 sind. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir, dass du uns all das überliefert hast in deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir all das wissen dürfen, darüber informiert sein dürfen, wie der wahre Zustand ist unseres eigenen Lebens, unseres Herzens, unserer Natur in uns selbst, wie das der eigentliche Zustand ist des Volkes, das du vor allen erwählt hast und bevorzugt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir darin erkennen können, wie groß du, Gott, bist in deiner Gnade, in deiner Treue, in deiner Geduld und in deiner Liebe zu uns Menschen. Herr, wir sind tief, ich persönlich bin tief betrübt über diese Wahrheiten, über mich selber, über den Zustand des Menschen, wie er seinen Gott behandelt. Aber Herr, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, der sein Blut vergossen hat auf tragischste, übelste Weise, freiwillig, für mich, für jeden von uns, damit wir abgewaschen sind. So wie Jeshua, der noch eben von Satan angeklagt wurde, abgewaschen und bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi. O Herr, ich bitte, dass du in einem jeden Leben von uns wirkst. Lass nicht zu, dass jemand dieses Kleid nicht haben will oder nur äußerlich, nur zum Schein. Erbarme dich, Herr, und ja, sei uns gnädig und komme du, Herr, und komme uns, hilf, dass wir dir näher kommen können. Erbarme dich, Herr, und wir danken dir und loben deinen Namen. Wir freuen uns auf dich, Herr, auf deine Wiederkunft. Amen.
Ja, vielen Dank für das, was wir hören durften. Es war wirklich eine grosse Geschichte. Danke für die Zusammenfassung auch. Und ja, es ist immer gut, wenn man in dem, was Israel erlebt hat, uns auch den Spiegel vor Augen hält, weil vieles, was ja, wo im Volk Israel gegolten hat, das ist auch in meinem Herz drin, in unserem Herz drin. Und dass wir lernen auch ja, von dieser Geschichte. Ich habe mir wieder neu angesprochen, eben, dass so viele einfach lieber in Babel geblieben sind. Es war nur ein kleiner Teil, der gegangen ist, wo das Haus Gottes auch hat wollen bauen, wo das auf dem Herz gehabt hat. Und ja, ich wünsche mir, dass wir auch solche dürfen sein, wie der kleine Überrest von Israel, der geht, wo einfach bereit ist, auch das Haus Gottes auch weiterzubauen. Wir wollen mit dem Schlusslied auch noch miteinander denken an die Wiederkunft vom Herrn Jesus. Das ist das Lied 274, wo wir noch singen wollen, wenn mein Wandern endet. Lied 274. Ja, wir stehen noch auf zur Schlusslesung und dann auch noch zum Gebet. möchte zum Schluss lesen Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Tini sollte den Vers langsam kennen. Sehr ein wichtiger Vers auch für uns, dass wir unser Trachten und Streben immer wieder auch prüfen. Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, trachten wir nach dem ewigen, unvergänglichen, auch in der kommenden Woche. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für dein Wort, das wir hören durften, für die ersten Kapitel vom Esra-Buch, ja, wo so viele Lehren auch für uns beinhaltet. Danke auch für den Spiegel, den du uns immer wieder vorhaltest, auch in deinem Wort. Danke auch für die Versuchungen, die wir gesehen haben, die so real sind. Ja, viele sind einfach in Babel geblieben, weil es bequemer ist. Auch die Versuchung von der Vermischung, vom sich anpassen, aber auch die Versuchung vom Widerstand, vom entmutigt werden. Ja, hilf uns, dass wir lernen, auch gerade von der Geschichte vom Volk Israel, auch gerade mit diesen konkreten Versuchungen umzugehen, dass wir bereit sind, einfach treu zu sein, auch ja, den weiten Weg zurückzulegen, was es manchmal bedeutet, wenn man an deinem Haus mitbauen tut. Ja, stärk du uns auch für diese Aufgaben. Hilf uns auch, wenn Entmutigung kommt, einfach immer wieder uns auf dich auszurichten, uns ermahnen zu lassen durch dein Wort, wie es der Zerubabel und der Jeschua auch gemacht haben, und schenkt, dass es nicht 16 Jahre muss dauern muss, sondern dass wir ja auch schneller parat sind, auch zum Hören, wenn wir in so Situationen kommen. Danke aber auch für das Bild, das wir gesehen haben, von deiner Gnade und Barmherzigkeit, ja, dass du zurückbringst, dass du wieder aufbauen tust und dass nichts deinen Plan auch verhindern kann, auch alles menschliche Versagen nicht. Und hilf uns auch, die Zuversicht immer wieder mitzunehmen, dass du eine gute Zukunft hast, auch für unser Leben, für uns als Gemeinde. Danke, dass wir ja, da darauf vertrauen dürfen. Und so bitten wir um dein baldige Wiederkommen, dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist, dass du jedes von uns stärken tust, auch für die kommende Woche, dass wir dürfen, ja, ermutigen, auch auf dich schauen, in allem, was uns erwarten wird. Amen. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Sonntag und sind Gott befohlen.